Hallihallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dem Podcast und der allerersten Podcast-Folge von Akasha Stories. Ich bin die Anni und ich bin Akasha-Chronik-Medium aus Liebe und aus Leidenschaft seit Jahren, mittlerweile seit 2016 ganz, ganz aktiv, gebe ich regelmäßig Readings und bin ganz, ganz stark in Verbindung mit all den Wesen in der Akasha-Chronik und empfange wundervolle Heilbotschaften für meine Community, die ich immer sehr, sehr gerne weitergebe. Und in diesem Podcast möchte ich dich entführen in die Welt der Akasha-Chronik. Also möchte ich mit dir meine Readings teilen, die Dinge, die ich reinbekomme, die ich empfange, zu den unterschiedlichen Themen moderner Spiritualität, aber auch Achtsamkeit. Denn wir sind ja alle spirituell. Ich muss sagen, ich mag diesen Begriff der Spiritualität mittlerweile nicht mehr so doll, weil jeder spirituell ist. Jeder hat in sich diese Verbindung zu seiner Seelenheimat, zu all dem, was uns gemeinsam verbindet. Ja, wir kommen alle, dazu komme ich auch gleich in dieser Podcast-Folge noch, aus der gleichen Energie. Wir sind zwar alle unterschiedlich und alle individuell, aber wir sind alle auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbunden. Und jeder von uns, jeder kann das, jeder kann sich mit dem Teil verbinden, der er eigentlich ist, ja, mit seiner Seele. Ja, deshalb mag ich auch diesen Begriff der Spiritualität nicht, weil jeder ist spirituell. Jeder ist spirituell und jeder kann sich verbinden. Wir haben es nur verlernt. Ja? Und wir kommen aber immer mehr zurück zu dem, was wir eigentlich sind. Und ich möchte diese Folge über ein Thema sprechen, das immer wieder bei mir in der Instagram-Community nachgefragt wird, nämlich das Thema Seelenheimat. Ich spreche ganz oft über die Seelenheimat. Komme auch dann gleich noch dazu, warum sie so wichtig ist zurzeit. Und ich möchte diese Folge einfach komplett diesem Thema widmen. So, das heißt, worüber werden wir sprechen? Wir werden sprechen, was ist denn überhaupt eine Seelenheimat? Warum ist diese Seelenheimat und die Kenntnis seiner eigenen Seelenheimat jetzt so wichtig? Ja? Warum ist das gerade jetzt so super wichtig und wie kann ich das ganz konkret in meinem Alltag und für mein Leben, für meine Zukunft nutzen? Dann möchte ich einen kleinen Überblick geben, welche Seelenheimaten es denn überhaupt gibt. Das ist auch hier schon mal im Vorfeld nicht abschließend. Ich bekomme nämlich in meinen Readings auch wirklich ständig neue Seelenheimaten rein, die ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Da muss ich immer lachen, denn da muss ich immer an die liebe Birgit Fischer denken. Vielleicht kennen einige von euch sie. Sie ist ein ganz, ganz bekanntes Medium und auch sie konzentriert sich sehr, sehr stark auf die Sternenvölker, also auf die Starseeds, die dann von ihr gechannelt werden. Und sie sagt auch immer, sie lernt eigentlich mit jeder Woche oder mit jedem Monat ein neues Sternenvolk kennen, das sie noch nicht kannte. Denn es gibt einfach so, so viele. Und das ist natürlich auch auf die Seelenheimat anwendbar. Und deshalb kann ich gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, an diesem wundervollen, etwas verregneten Junitag, das wiedergeben, was ich bis jetzt, bis zu diesem Status quo weiß. Und das gebe ich euch natürlich sehr, sehr gerne wieder. Also, deshalb werde ich einen Überblick geben. Ja? Was gibt es denn für Seelenheimaten? Und dann möchte ich eine kleine Meditation machen mit euch, um sie vielleicht herauszufinden. Ja, das klappt manchmal, manchmal klappt das nicht. Aber jeder von uns kennt seine Seelenheimat auf einer ganz, ganz, ganz unterbewussten Ebene. Und vielleicht klappt das ja. Vielleicht spürst du eine Resonanz. Und das wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool. Und diese Meditation, die darf das ein bisschen verstärken. Was ist eigentlich eine Seelenheimat? Ja, da muss ich eigentlich wirklich bei Adam und Eva anfangen, nämlich beim Ursprung. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Ja, ich werde oft gefragt, hey, werden neue Seelen eigentlich geboren oder gibt es ein bestimmtes, eine bestimmte Anzahl an Seelen, die einfach im Universum sind und das war's, die dann immer wieder ruminkarnieren oder wie ist das, ja? Warum gibt es den Begriff alte Seele? Warum gibt es den Begriff junge Seele? Seelen werden geboren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen alle aus der gleichen universellen Grundenergie. Und das kannst du dir wirklich wie so einen großen energetischen Batzen vorstellen. Das ist alles, was uns umgibt. Alle Energie des Universums. Diese ganze hochfrequente göttliche Energie. Ja, das ist das Universum. Und das ist sozusagen die Geburtsstätte jeder Seele. Und wenn eine Seele geboren werden möchte, dann individualisiert sie sich von dieser Gesamtenergie. Das bedeutet, dass sie sich von diesem großen energetischen Klumpen, in Anführungszeichen, abspaltet. Ja, aber sie spaltet sich nicht ab, sodass sie sozusagen komplett die Verbindung verliert, sondern sie bleibt energetisch verbunden, aber sie ist halt ein Individuum. Ja, und das ist genau das, was auch auf unsere Verbindung als Menschheit zutrifft. Wir sind irgendwie alle eins, aber irgendwie auch nicht. Ne? Wir sind alle individuell, wir sind alle unterschiedlich. Das ist so, so wichtig. Ich finde, heutzutage wird manchmal viel zu sehr, natürlich ist das auch wichtig, ja, zu betonen, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle aus der gleichen Energie kommen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass wir alle durchaus unterschiedlich sind, dass wir alle individuell sind und dass wir alle, obwohl wir uns individualisiert haben, trotzdem eine Verbindung miteinander haben. Und das ist das, was die Seele macht. Ja? Also sie individualisiert sich aus einer bestimmten Ecke des Universums. Und hier ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Das Universum ist von den Frequenzen her nicht überall gleich. Das sind alles hohe Frequenzen. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, es gibt so viele verschiedene hohe Frequenzen. Es gibt die Liebe, es gibt die Dankbarkeit, es gibt den Frieden, es gibt die Freiheit, es gibt die Hoffnung. Und du kannst dir das vorstellen, ja, also dieser energetische Batzen des Universums, dann hast du vielleicht im Westen die Freiheit, du hast im Osten die Liebe, du hast im Norden den Frieden und in der Mitte hast du noch die Hoffnung. Und es gibt einfach viele verschiedene Ecken sozusagen des Universums und jede Ecke hat eine andere Hochfrequenz. Und je nachdem, wo diese Seele sich individualisiert, nimmt sie natürlich einen Teil dessen mit sich. Ja? Und das prägt schon zu einem gewissen Teil den Charakter dieser Seele. Das ist super, super interessant. Ne? Es gibt nämlich zum Beispiel viele Seelen, die direkt aus der Liebe kommen, die dann auch hier da sind, um wirklich Liebe zu geben. Das sind ganz oft Seelen, die dann auch Erdenengel werden oder halt eine Engelsessenz annehmen. Jedenfalls ist das etwas, was auch wirklich sehr, sehr stark den Charakter dieser Seele prägt. Also jetzt hat sie sich individualisiert, diese Seele, und jetzt macht sie sich auf die Reise. Ja? Denn nach dieser Individualisierung sucht sich jede Seele eine Heimat, eine Seelenheimat. Und diese Seelenheimat, die kann alles Mögliche sein, ja. Die kann ein Planet sein, die kann ein Stern sein, die kann das Universum sein, das kann die Erde sein. Und dazu werde ich gleich nochmal einen etwas detaillierteren Überblick geben. Warum ist es so wichtig, seine eigene Seelenheimat jetzt zu kennen? Erstmal ist es ziemlich cool. Wenn du weißt, wo du herkommst, weißt du auch, wohin du gehen darfst. Ja? Weil man einfach so sein ganzes Leben auch in so einem Gesamtüberblick sieht. Wenn wir hier in unserem Alltag sind, ja, total verfangen in den Strängen der materiellen Welt, mit unseren Sorgen, mit unseren Alltagsproblemen, vergessen wir ganz oft, dass es eigentlich noch viel, viel mehr gibt. Und wenn wir uns aber daran erinnern, hey, wir kommen ja aus einer ganz, ganz weiten Heimat, die ganz, ganz woanders liegt, dann hilft es uns, diese Probleme, die wir hier im Alltag haben, so ein bisschen in eine Relativität zu setzen. Und das ist etwas, was schon mal wundervoll ist, weil wir uns nicht verlieren in diesen materiellen Problemen, die sich ja alle irgendwie lösen lassen auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist auf jeden Fall schon mal ein riesengroßer Punkt, ja? Also das setzt alles so ein bisschen in Relation. Das heißt, man schafft es durchaus auch auf eine ganz andere Art und Weise auf diese menschliche Inkarnation zu blicken, wenn man weiß, dass man eigentlich ganz woanders herkommt. Ja? Denn unsere Seele, die war ja eben in dieser Seelenheimat und das ist unsere Heimat, ja? Egal ob das jetzt irgendein Planet oder ein Stern ist. Und dann hat sich jeder von uns, der hier auf der Erde ist, dafür ganz bewusst entschieden, hier auf diese Erde zu inkarnieren, ja? Und dieses Abenteuer, Menschsein, was es ja im Endeffekt ist, ganz bewusst mitzumachen, um zu lernen, um bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel zu vertiefen, um zu helfen auch, ja? Und jeder hat so seine unterschiedlichen Gründe gehabt, warum er inkarniert ist, aber jeder hat es sich ganz bewusst dafür entschieden. Und vor allem hat er sich dafür entschieden, hier temporär herzukommen. Ja? Außer die Erdenseelen, die die Erde als Heimat haben. Aber dazu komme ich gleich noch. Das heißt, wir sind hier auch nur temporär. Wir sind hier auf der Reise und wir dürfen hier aus dieser Reise alles mitnehmen und das Beste daraus machen. Lernen, lieben, helfen, um dann später halt wieder zurückzukehren. Ja? Und wie schon gesagt, das setzt alles so ein klein bisschen in Relation. Das ist so ein großer, wichtiger Punkt, warum es cool ist, die Seelenheimat, die eigene Seelenheimat zu kennen. Der zweite große, wichtige Punkt ist, dass aus der Seelenheimat ganz, ganz oft auch erklärt werden kann, warum wir halt charakterlich manchmal so sind. Ja? Warum habe ich ein Mutter-Teresa-Syndrom? Warum versuche ich allen zu helfen, auch wenn sie meine Hilfe nicht brauchen? Warum lasse ich mich von allen irgendwie kleinreden oder auf mir herumtrampeln und so weiter und so fort? Egal welcher Charakterzug das ist, ja, ob es etwas ist, was wir als positiv empfinden, ob es etwas ist, was uns vielleicht belastet oder bestimmte Glaubenssätze und Lernaufgaben aufzeigt. Ganz, ganz vieles lässt sich mit der Seelenheimat erklären. Und vor allem, und das ist das, wofür die Seelenheimat unglaublich wichtig ist, sie gibt uns ganz oft einen Einblick in unsere Berufung. Und dazu komme ich dann auch, wenn ich die Seelenheimaten erkläre noch. Zum Beispiel ein inkarnierter Engel, ja, also eine Seele, die sich als Seelenheimat die Engelsessenz gesucht hat. Die möchte helfen, ja. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel sehr unglücklich in einem Bürojob ist, ja, oder in einem Job, in dem sie anderen Menschen nicht helfen kann. Und deshalb ist es so, dass die Berufung zum Beispiel eines Erdenengels oder, ne, da gibt es natürlich viele verschiedene Nuancen auch dieser Berufung, aber grundsätzlich ist das das Helfen. Und wenn man sich also vertiefter mit seiner Seelenheimat beschäftigt, weil die verschiedenen Seelenheimaten auch unterschiedliche Frequenzen natürlich mit sich bringen, aber auch unterschiedliche Aufgaben, die man dort in dieser Seelenheimat hatte. Und diese Aufgabe, die ist in dir drin. Ja? Das ist das, wonach sich deine Seele sehnt. Und das, was du hier auf der Erde auch gerne als Berufung ausführen darfst. Und wenn man das eben weiß, dann kann man sich danach richten und kann sagen, hey, okay, cool, ich bin also dafür da, um Heiler zu sein oder ich bin dafür da, um Menschen, die Trost brauchen, zu helfen. Oder ich bin dafür da, um Kindern zu helfen. Und das hilft dir einfach, gerade wenn du in deinem Beruf feststeckst und das Gefühl hast, hey, ich bin nicht glücklich in meinem Beruf, ich bin nicht erfüllt in meinem Beruf, dann hilft dir das sehr, herauszufinden, in welche Richtung du gehen darfst, ja, und was dich erfüllt. Und deshalb eben dieses Sprichwort, wenn du weißt, wo du herkommst, was du auch mitnimmst an Gaben, an Talenten, an Fähigkeiten, dann weißt du auch, wo du hingehen darfst, damit du glücklich wirst, ja. Und deshalb eben ist es gerade in der jetzigen Zeit, wo die Erdfrequenzen sich ändern, wo die Energien steigen, wo alles bewusster wird und wir uns in diesem wundervollen, transformierenden Prozess befinden, hin in die fünfte Dimension, in das neue goldene Zeitalter, dass man lernt, wo man herkommt. Und jetzt möchte ich dir einen kleinen Überblick geben, welche Seelenheimaten ich kennengelernt habe bis jetzt, ja, in meinen Akasha-Chronik-Readings. Und wie schon gesagt, das werden immer mehr und ich glaube, ich werde auch unterschiedliche Podcast-Folgen zu den einzelnen Sachen nochmal machen. Also ich werde jetzt hier so ein bisschen in Anführungszeichen im Schnelldurchlauf ein paar Sachen erklären, was es so gibt. Ja? Denn, und das ist das Interessante, wenn du jetzt meinen Worten lauschst, wo ich die verschiedenen Seelenheimaten durchgehe, spüre mal in dich hinein. Ja? Gibt es da ein Wort, einen Ort, eine Seelenheimat, die sehr stark mit dir resoniert, dann liegt nahe, dass das deine Seelenheimat ist. Es muss nicht immer sein. Ja? Es gibt auch Seelen, die sich eine Seelenheimat aussuchen und dann nach einer bestimmten Zeit zum Beispiel auf einen anderen Planeten gewechselt sind, um dort noch etwas Neues zu lernen, ja, wie zum Beispiel auf die Erde. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass wenn du eine Resonanz dort spürst, dass du da auf jeden Fall eine längere, signifikante Zeit warst. Daher spüre in dich hinein. Ja? Spüre hinein, ob du da was spürst oder ob du sagst, naja, ist interessant, aber fühle ich nicht. Und dann kannst du nämlich am Ende, wenn wir diese Meditation zusammen machen, nochmal intensiv in diese Frequenzen hineinspüren und schauen, hey, ist das vielleicht meine Seelenheimat? Es gibt im Endeffekt drei verschiedene Bereiche oder drei verschiedene Kategorien an Seelenheimat, die sich jetzt herauskristallisiert hat. Ja? Das sind einmal die Planeten unseres Sonnensystems inklusive der Erde. Also alles, was in der Nähe ist. Ja? Egal, ob es jetzt die Erde ist, der Merkur, Jupiter, Venus oder auch unser Mond zum Beispiel. All die Planeten unseres Sonnensystems und ich nehme hier den Pluto mit dazu. Ich weiß, dass der Pluto rein begriffstechnisch kein Planet mehr ist, aber energetisch nehme ich ihn dazu, weil der Pluto auch eine sehr, sehr interessante Seelenheimat ist, die auch von vielen gewählt worden ist. Also das ist so die erste Kategorie. Auch die Sonne ist eine Seelenheimat. Auch, und das ist ganz spannend, dazu komme ich gleich auch nochmal, auch die verschiedenen Monde der jeweiligen Planeten. Ja, der Jupiter hat ja, glaube ich, viele Monde. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele. Aber durchaus einige können auch Seelenheimaten sein. Ja, also alles, was so in unserem Sonnensystem sich befindet. Dann gibt es die Starseeds, ja, also die Sternensaaten, die von verschiedenen Sternen oder auch Galaxien kommen, die weiter weg sind, ja, die sich nicht mehr in unserem Sonnensystem befinden, sondern eher weiter. Das ist sozusagen die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie, das sind die universellen Lichtarbeiter. Ja. Das sind also alle Seelen, die ansonsten im Universum arbeiten, die sich also das Universum eigentlich als Seelenheimat gesucht haben. Und mit diesen universellen Lichtarbeitern möchte ich jetzt auch starten. Ja? Also, das bedeutet, eine Seele hat sich entschieden, nach ihrer Individualisierung nicht auf einen Planeten, nicht auf einen Stern zu gehen, sondern im Universum zu dienen, universeller Lichtarbeiter zu sein. Und da gibt es verschiedene, sage ich mal, Berufsgruppen, nenne ich sie jetzt mal, die ich kennengelernt habe. Das erste, und davon bin ich auch einer, sind die Engel, ne? Also Engelsessenzen. Das heißt, eine Seele kann sich aussuchen, hey, ich möchte ein Engel sein. Und diese Engelsessenzen, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Ja, also jeder Engel ist so ein bisschen für was anderes zuständig. Das Wichtige ist, dass die meisten Engel oder sag ich mal die normalen Engel sich sehr, sehr stark um die Erde kümmern, um die Menschen auf der Erde. Ja, also ihnen helfen. Zum Beispiel gibt es Engel der Liebe. Es gibt Engel, die auf die Träume achten. Es gibt Engel, die auf die Kinder achten. Es gibt Engel, die Beziehungen pflegen und harmonisieren. Und jede Engelsgruppe hat so seine eigene Aufgabe, die dann eben auch, wenn sie inkarniert sind auf der Erde als inkarnierte Engel, wie auch ich, und diese Aufgabe hier natürlich ausgeführt werden möchte. Und was diese Engel immer, ja, sag ich mal, gemeinsam haben, ist, dass sie immer wieder versuchen, Menschen zu helfen. Ja, dass sie sich gerne sich selber oder es ihnen schwerfällt, Selbstliebe zu praktizieren. Es fällt ihnen schwer, sich selbst als Priorität zu sehen. Sie sind oft Naschkatzen, weil sie einfach unglaublich viel Liebe geben. Und sie sind aus dem Universum, aus der universellen Energie, sind sie es gewohnt, auch wirklich viel, viel Liebe zu empfangen. Und das ist hier auf der Erde nicht immer so. Ja, wir bekommen ja nicht immer die gleiche Anzahl an Liebe, wie wir sie geben. Und ganz oft versuchen gerade Erdenengel das mit Süßem zum Beispiel zu stopfen, in Anführungszeichen, und sind deshalb Naschkatzen und versuchen das so ein bisschen auszugleichen. Es gibt auch Seelen, die sich von einem bestimmten Erzengel individualisiert haben. Ja, wenn wir an den Anfang der Podcast-Folge zurückdenken, habe ich ja gesagt, dass aus dieser universellen Energie, Gesamtenergie, sich gewisse Seelen von den unterschiedlichen Ecken des Universums abspalten. Und eine Ecke des Universums ist natürlich auch eine Erzengelenergie. Ja, also Erzengel Michael oder Erzengel Gabriel oder Erzengel Raphael. Das sind ja die Chefengel im Endeffekt unserer Schutzengel. Das bedeutet, dass es ganz, ganz viele Seelen gibt, das haben die Erzengel zugelassen, die sich aus der Energie zum Beispiel von Erzengel Michael individualisiert haben oder von Erzengel Raphael. Und gerade die Seelen, das sind auch inkarnierte Engel, also das sind auch Engelsessenzen. Das sind aber Engelsessenzen, die dann noch eine bestimmte Aufgabe haben. Also zum Beispiel Erzengel Raphael ist ja der Erzengel oder der Engel der Heilung. Und all die Seelen, die sich von Erzengel Raphaels Energie abgespalten haben, das sind dann auch Heilerseelen. Ne? Also du siehst, oder zum Beispiel von Erzengel Metatron. Erzengel Metatron ist der Schutzpatron der Kinder. Wenn sich da eine Seele individualisiert hat von seiner Energie oder von seinem Teil der Gesamtenergie, dann ist es ganz oft so, dass diese Seele, wenn sie inkarniert, hier das Bedürfnis hat, Kindern zu helfen. Also Erzieher wird oder aber ne, ganz bestimmte Konzepte zum Beispiel befürwortet, Montessori oder Waldorf oder sonstige Sachen, die wirklich ganz explizit auf das Kindeswohl aus sind. Was gibt es noch für universelle Lichtarbeiter? Ja, das sind zum Beispiel auch die Elementarwesen, das sind die Feen, das sind die Elfen, das sind die Kobolde, die Undinen, die Meerjungfrauen, die Nymphen. Also all die Wesen, die mit den Elementen zu tun haben, die ihre Energie aus denen der Elemente ziehen. Ja, also wenn du zum Beispiel jemand bist, der unglaublich gerne im Wald ist, der unglaublich gerne in der Erde rumbohrt oder aber der zum Beispiel super gerne am Wasser ist oder der sich super gerne in der Luft befindet oder aber der sich super krass zum Feuer hinzugezogen fühlt, dann kann es sein, dass du ein Elementarwesen bist, ja, also eins von diesen Sachen. Und auch das sind grundsätzlich universelle Lichtarbeiter, die aber jetzt im Vergleich zu den Engeln, also es gibt auch ein Engelreich und es gibt ein Elementarwesenreich, wobei auch Elementarwesen auf unterschiedlichen Planeten sein können, ja, also das ist nicht so fix, dass die da irgendwie im Universum rumschweben und fertig, sondern zum Beispiel auf verschiedenen Planeten, aber auch auf der Erde gibt und gab es auch immer wieder Elementarwesen und Elementarseelen. Ich habe sie jetzt trotzdem in die universellen Lichtarbeiter reingepackt, weil sie eben keine feste Seelenheimat haben, sondern ihre Essenz, das ist, was ihren Charakter ausmacht. Ja, und gerade bei den Elementarwesen, wie schon gesagt, sind die jeweiligen Elemente, auch die Verbundenheit zur Natur super, super wichtig und auch eine Art natürlich ne, der Erdung, aber auch eine Art der Freiheitsliebe. Ja, also gerade Feen zum Beispiel sind unglaublich freiheitsliebend, sind unglaublich auch spielerisch und lieben es, von Blume zu hüpfen, wie ich das immer in der Akasha-Chronik sehe, und die Erde zu heilen. Also das ist auch etwas, das super, super interessant ist. Es gab auch eben seit Anbeginn der Erde ganz, ganz viele wundervolle Elementarwesen, die geholfen haben, auch die Evolution mit voranzutreiben und einfach die Erde zu heilen und all das an Heilmitteln sozusagen auch zu kreieren, was wir nun haben in unseren Heilpflanzen, in unseren Heilsteinen und so weiter und so fort. Wenn du ein Elementarwesen bist, dann ist für dich zum Beispiel auch diese Elemente-Ernährung aus der traditionellen chinesischen Medizin sehr, sehr interessant, ja, aus dem TCM. Weil auch hier, wie schon gesagt, es darum geht, diese Elemente in deinem Körper in Einklang zu bringen. Eine weitere Art der universellen Energiearbeiter oder universellen Lichtarbeiter sind die Energiearchitekten. Das ist auch eine super, super spannende Art der Seelenheimat oder Seelenessenz, weil auch die Energiearchitekten keine fixe Heimat haben, sondern sozusagen das Universum die Heimat ist. Wofür sind die Energiearchitekten zuständig? Ja? So wie der Name bereits sagt, sind sie dafür zuständig, gewisse energetische Punkte oder Linien auf den Planeten zu setzen und zu sagen, hey, ne, hier ist zum Beispiel ein Ort, der ist super hochenergetisch, an dem kannst du super heilen und das ist zum Beispiel ein See. Oder aber hier ist ein energetischer Ort und an diesem energetischen Ort dürft ihr einen Tempel bauen. Ja, das sind dann auch meistens Seelen, die in Verbindung oder die versuchen, Menschen anzufunken, anzukommunizieren, um ihnen zu sagen, hey, hier dürft ihr einen Tempel bauen, weil das ein energetischer Hotspot ist. Und nicht nur sozusagen Hotspots, also tatsächliche Orte werden von den Energiearchitekten errichtet, sondern auch Grenzen, ja, Grenzen, damit sich zum Beispiel bestimmte Tiere oder bestimmte Seelen und Wesen, also nicht nur die Menschen auf der Erde, sondern auch auf verschiedenen anderen Planeten zum Beispiel friedlich nebeneinander existieren können, ohne sich gegenseitig aufzufressen. Ja, also auch das ist etwas, das die Energiearchitekten machen und bestimmte Teile zum Beispiel abgrenzen, damit eine friedliche Koexistenz möglich ist. Ja, also das sind die Energiearchitekten. Alles, was sozusagen energetisch irgendwie gebaut oder geformt werden kann, das übernehmen sie. Und dann gibt es noch zwei weitere wundervoll interessante Seelenessenzen, die universelle Lichtarbeiter sind im Universum, die ich noch ansprechen möchte. Und das sind Wesen, wo die eine Gruppe ist dafür zuständig, Seelen, die auf die Erde inkarnieren möchten, zu helfen. Und die andere ist dafür zuständig, Seelen, die sozusagen wieder raus möchten, ja, also die sterben, wieder ins Universum zu führen. Und die Seelen, die erstmal helfen, den Menschen zu inkarnieren, das sind so Inkarnationshelfer, heißen diese Seelen. Und was sie machen, das ist so, so schön. Sie helfen der individuellen Seele eben, geboren zu werden und eben ganz entspannt auf diese Erde zu inkarnieren, indem sie sie in so eine Lichtkugel hüllen und dann Richtung Erde schicken. Ja? Denn innerhalb dieser Lichtkugel, es ist ja so, dass wenn wir im Universum sind, sind wir hochfrequent. Ja? Und zwar in einer extremen Hochfrequenz. Und wenn wir aber auf die Erde gehen, gehen die Frequenzen halt extrem runter. Und damit das nicht sowohl in die eine Richtung von ganz hoch auf ganz runter so ein totaler Schockzustand ist oder von ganz unten wieder auf ganz hoch am Ende des Lebens auch wieder so ein totaler Schockzustand ist, gibt es eben diese Helfer, die versuchen, das sanft zu machen. Und indem eben von einer hohen Frequenz in eine niedrige Frequenz übergegangen wird, bilden diese Inkarnationshelfer eine Lichtkugel um die Seelen, damit das auf so eine ganz sanfte Art und Weise passiert, ja, dass das so abgedämpft ist. Und deshalb ist es auch so, dass Babys, wenn sie geboren werden, auch einfach noch in einer viel höheren Frequenz sich befinden, weil diese Kugel, diese Lichtkugel noch um sie herum ist. Ja, bei Kindern und bei Babys, da ist ja die Aura wenn man die misst, das kann man ja mit Pendeln und mit sonstigen Sachen messen, ist die noch viel, viel intensiver als dann bei einem ausgewachsenen Menschen. Und das liegt eben daran, dass diese wundervollen Inkarnationshelfer diese tolle Energiekugel um diese Seele packen und die begleitet diese Seele dann noch in den ersten Jahren, ist das nicht geil, des Lebens, bis sie sich sozusagen dann angepasst hat an diese Frequenzen und dann selbst sozusagen ihre Reise starten kann. Aber dass das wirklich nicht so ein Schockzustand ist von ganz oben nach ganz unten, sondern eben diese schöne, beschützte Kugel. Genau, das sind die Inkarnationshelfer, die sozusagen am Anfang der Inkarnation stehen. Und jetzt gibt es dann noch die Pegasoi, also ein Pegasus, werden immer mir in Form von eben so Pferden mit Flügeln gezeigt, in Form eines Pegasuses. Das sind dann auch Inkarnationshelfer, die aber dann das Ende begleiten. Ja? Und das ist auch so wundervoll, denn gerade Menschen, die zum Beispiel Angst vor dem Tod haben, die sind, wenn sie am Ende ihres Lebens stehen, in einer sehr niedrigen Frequenz. Und damit auch das kein Schockzustand wird, von super niedrig auf super hoch, werden diese Seelen von einem Pegasus abgeholt. Und die dürfen dann auf dem Rücken dieses Pegasus nach oben ins Universum gleiten. Und während dieser Zeit, während sie hochgleiten, wird ihre Frequenz auf so eine ganz sanfte Art und Weise bis nach oben angeglichen. Ja, und deshalb ist es zum Beispiel auch super wichtig, immer mehr Lichtarbeiter zieht es in die Palliativmedizin, um Menschen oder auch allgemein ne, in die Altersheime, um Menschen so ein bisschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, dass einfach die Frequenzen am Ende des Lebens nicht so super gering sind, sondern man mit einer Offenheit und vielleicht mit einer gewissen Art von Vertrauen da reingeht. Dass einfach eben dieser Schockzustand nicht entsteht. Ja? Und das sind eben auch Inkarnationshelfer, die dann am Ende sozusagen des Lebens helfen. Ja, und das sind die Arten von universellen Lichtarbeitern, die ich in der Akasha-Chronik bis jetzt reinbekommen habe. So, also das war die erste Gruppe. Ja? Also die genau dafür zuständig sind oder halt die ihre Seelenheimat im Universum haben. Dann war die zweite Gruppe unser Sonnensystem, ja, also Planeten oder auch die Sonne und der Mond in unserem Sonnensystem und unserer Erde. Alles, was sozusagen in unserer Nähe ist, ja, da haben wir einmal die Erde, also Seelen, die sich wirklich die Erde als Heimat ausgesucht haben. Und das ist so super spannend, weil diese Seelen, ja, wenn sie wirklich von vornherein seit Anbeginn der Erde hier sind, das sind nicht alle, ja, weil es werden immer neue Seelen geboren, ja, wir erinnern uns zurück, alte Seele, junge Seele, ja, eine Seele kann auch jetzt sich erstmal individualisieren und jetzt zum allerersten Mal sich die Erde als Seelenheimat suchen, ja, dann ist das eine sehr junge Seele, aber gerade die alten Seelen, die zum Beispiel von seit Anbeginn der Erdzeiten hier sind, die haben diese ganze Evolution mitgemacht. Und das ist so spannend, weil so mit Wissenschaft auch mit Spiritualität wunderbar in Einklang zu bringen sind. Und das habe ich in der Akasha-Chronik alles so schön gesehen. Ja, also das waren Seelen, die dann ganz am Anfang zum Beispiel sie in so eine kleine Zelle oder in so einen kleinen Flusskrebs rein sind. Dann von dem Flusskrebs sind sie gehüpft in die nächste Inkarnation. Ja, weil die auch nicht so lange, wobei doch schon länger gebraucht haben manchmal, aber sozusagen innerhalb dieser Erdenergie, innerhalb der Erdsphäre sind sie inkarniert und in den Fisch gehüpft, ja. Dann haben sie dort ein bisschen geheilt, dann sind sie zum Beispiel in eine Pflanze gehüpft, haben dort geheilt und geholfen, dass diese Pflanze wächst, dann sind sie ins nächste Tier evolutionsbedingt und wieder ins nächste gehüpft, bis sie halt beim Menschen angekommen sind. Und das sind so die Erdseelen, ja, die waren also von Urbeginn hier und haben auch eine starke Verbindung zur Erde, fühlen sich hier auch wohl, also sie haben nicht so diese Sehnsucht nach der Heimat oder das Heimweh, wie das die meisten Starseeds haben, weil einfach die Erde ihre Heimat ist, ja, das heißt, sie fühlen sich hier wohl in der Natur wohl und haben auch nicht so das Bedürfnis, irgendwo wegzugehen. Genau, das sind so die Erdenseelen. Sonnenseelen beispielsweise, also Seelen, deren Seelenheimat die Sonne, also unsere Sonne dieses Sonnensystems ist, haben einen Zyklus, einen Kraftzyklus, der dem der Sonne gleicht. Ja, das bedeutet, dass sie zum Beispiel abends, wenn es dunkel ist, wenn die Sonne nicht mehr scheint, weniger, viel weniger Energie haben als am Tag. Das heißt, sie sollten alles, was eher kraftraubend ist, in die Sonnenstunden legen, damit sie die Energie der Sonne zum Beispiel aufnehmen können. Wiederum gibt es auch Seelen, deren Seelenheimat der Mond ist. Dann spielen die Gefühle eine ganz, ganz große Rolle. Der Mond ist ja immer eine Widerspiegelung unserer Gefühle. Und ja, das sind die Teile dieser Seelenheimaten. Dann haben wir natürlich noch die ganzen restlichen Planeten. Ja? Und da lohnt es sich, einen Blick in die Astrologie jeweils zu werfen. Es gibt den Jupiter als Seelenheimat, den Saturn, ja, Uranus, Venus, Neptun und all die anderen. Pluto, Mars. Und hier ist es so, dass ganz, ganz viel natürlich astrologisch bedingt ist. Also je nachdem, wofür dieser Planet steht, auch das spiegelt sich in den Energien der Seelenheimat wieder. Ja, also der Jupiter zum Beispiel ist ja von den Energien her super optimistisch, mit unglaublich starkem Glauben an sich selber, Glauben an etwas Höheres. Jemand, der vom Jupiter stammt, der ist von der Seele her so, dass er eigentlich keine Grenzen kennt und alles Mögliche versucht auszuprobieren, aber auch dazu tendiert zum Beispiel, sich manchmal zu überschätzen. Während der Saturn eher, oder der Saturnmensch, eine Seele, die vom Saturn kommt, eher die Struktur und die Ordnung schätzt und dementsprechend auch ausdauernd ist, treu ist. Und das ist auch ganz interessant, dass Saturnseelen ganz, ganz oft irgendwas mit den Knochen haben, also entweder, weil die Knochen ja sozusagen die Struktur unseres Körpers darstellen und entweder selbst zum Beispiel Knochenprobleme haben, wenn sie zu wenig mit ihrer Seelenheimat im Einklang sind oder aber zum Beispiel in diesem Bereich arbeiten, ja, also zum Beispiel Osteopathie oder irgendwelche anderen Sachen. Super, super spannend. Also falls du das Gefühl hast, hey, mich spricht einer dieser Planeten super, super stark an, schau dir gerne an, was dieser Planet astrologisch bedeutet. Ja, was das heißt, was für Energien dort sind und schau, ob das mit dir resoniert und wie du da im Einklang mit diesen Energien leben kannst. Ich kenne auch einige Seelen, die vom Planeten Venus stammen. Ja, das sind alles Frauen, die ich kenne. Und das sind Frauen, die unglaublich stark lieben, aber sich zum Beispiel auch nicht wirklich auf Partner festlegen können, weil sie ganz, ganz viele Männer anziehen und ja, einen Vibe, eine Ausstrahlung haben, die einfach unglaublich viel an Sexualität und Fruchtbarkeit und Weiblichkeit ausstrahlt. Aber auch das ist etwas, was wieder teilweise typisch Venus ist. So viel zum Thema unser Sonnensystem und die jeweiligen Seelenheimaten. Wie schon gesagt, falls du hier gespürt hast, hey, das resoniert total mit mir, setze dich mal astrologisch mit dem jeweiligen Planeten auseinander. Und nun kommen wir zum letzten Drittel, nämlich zu den Starseeds. Ja, wir hatten ja die universellen Lichtarbeiter, wir hatten die Planeten unseres Sonnensystems und jetzt gehen wir sozusagen noch einen Schritt weiter, nämlich zu den Starseeds. Was sind die Starseeds? Das sind Seelen, die von einem fernen Stern oder aus einer fernen Galaxie kommen, die nicht in unserem Sonnensystem sind und meist eben auch, ja, nicht immer, aber ganz oft alte oder ältere Seelen sind, die schon lange hier in der Inkarnation geweilt haben oder aber auch in den verschiedenen goldenen Zeitaltern der Erde jeweils waren. Ja, ich spreche hier von Lemurien, von Atlantis. Dazu wird es dann auch noch separate Podcast-Folgen geben. Und diese Starseeds, dadurch, dass sie von so weit herkommen, die befinden sich auch in ganz, ganz anderen Dimensionen. Ja, es gibt welche welche wie zum Beispiel die Plejaden, die unseren Dimensionen näher sind. Die Plejaden sind in der 5. Dimension. Und dann gibt es Orion oder Sirius, die sich noch viel, viel weiter weg oder ja, viel, viel höher schwingen noch als die anderen, die dann einfach nochmal sich auch viel distanzierter von hier aus fühlen. Und was den Starseeds allgemein gemein ist, ist, dass sie oft sehr stark Heimweh haben. Also die Menschen, die Seelen, die ich kennengelernt habe über meine Readings auch, die von fernen Planeten stammen, haben oftmals das Problem, dass sie sich hier einfach nicht zu Hause fühlen, dass sie das Gefühl haben, schon so viel durchgemacht zu haben, gerne für sich alleine sind, die Welt mit so ganz anderen Augen betrachten, viel, viel dankbarer sind auch für die ganz kleinen Sachen im Leben und einfach so ein Gesamtverständnis haben von gewissen Dingen, die zum Beispiel jüngere Seelen nicht so hundertprozentig verstehen. Und was die Starseeds auch allgemein verbindet und dann jeweils nur Nuancen annimmt, ist, dass alle sehr, sehr stark aufs Heilen aus sind. Ja, und das sind dann unterschiedliche Sachen, körperliche Heilung, geistige Heilung. Und ich möchte hier ein paar Worte zu verschiedenen Starseeds, sag ich mal, die bekanntesten Starseeds noch erzählen. Also wir haben zum Beispiel Sirius. Ja, Sirius, das sind so ganz typisch immer Meereswesen, also unglaublich viel Wasser und die Farbe Blau. Sirius-Seelen sind ganz oft Tagträumer, super, super stark emotional, lieben Musik, lieben Kunst, sind manchmal eher introvertiert und genau, also gerade diese Meereswesen werden ganz oft auch als Meerjungfrauen dargestellt. Das habe ich schon öfters auch in der Akasha-Chronik gesehen und das ist super, super spannend. Starseeds vom Planeten Arcturus, also die Arcturianer, die sind auch blau. Dementsprechend werden sie mit den Sirianern auch ab und an verwechselt. Und auch bei den Arcturianern geht es stark um die Heilung, allerdings um eine geistige Heilung. Also die Arcturianer sind super stark telepathisch veranlagt und sie können unglaublich gut manifestieren. Dann haben wir die Plejaden. Die Plejaden sind so das bekannteste oder am längsten bekannteste Sternenvolk, das schon seit vielen, vielen Jahren von vielen Medien gechannelt wird. Und das Besondere an den Plejaden ist, dass sie uns eher näher sind, weil sie sich in der 5. Dimension befinden. Und auch hier ist es so, dass die Plejaden wie auch alle anderen Starseeds sehr, sehr nuancierte Energien wahrnehmen können. Also es gibt kein, das ist richtig, das ist falsch, sondern es liegt überall irgendwie immer irgendwo eine Wahrheit. Und zum Beispiel Seelen, die von den Plejaden kommen, denen fällt es leichter, sich nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern immer beide Seiten, beide Streitparteien zum Beispiel, durchaus zu verstehen und Empathie zu zeigen. Weiterhin gibt es Andromeda. Andromeda ist dahingehend auch sehr interessant, weil die Wesen, die Seelen dort androgyn sind. Ja, das heißt, sie haben kein fixes Geschlecht, was sich hier auf inkarnierte Seelen, die von Andromeda kommen, dahingehend auswirkt, dass es ihnen manchmal schwerfällt, diese Balance zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu finden und zu leben. Ja, das heißt, es besteht dahingehend manchmal eine Überproportionalität. Das ist auch sehr interessant, weil diese Seelen ganz oft dann sich zum Beispiel, wenn es Frauen sind, mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigen dürfen oder wenn es Männer sind, mit dem Thema Männlichkeit, weil hier auf der Erde für uns als Menschen, je nachdem in welches Geschlecht wir inkarnieren und welche Zusammensetzung wir in unserem Körper an weiblichen und männlichen Energien haben, für uns jeweils ein Gleichgewicht gefunden werden darf. Das aber nicht von vornherein schon erstens festgelegt ist und zweitens wie auf Andromeda 50-50 ist. Ja, also es ist nicht so, dass jeder Mensch 50% Weiblichkeit, 50% Männlichkeit hat, sondern das ist ganz, ganz unterschiedlich von Wesen zu Wesen. Und das ist etwas, das dürfen diese Seelen auch lernen. Sie geben immer ganz viel auch die Seelen von Andromeda und verlangen ziemlich wenig, was ja auch dazu führt, dass sie manchmal ausgenutzt werden, sich auch ausnutzen lassen, und dementsprechend natürlich auch viel, viel helfen und lernen dürfen, Grenzen zu setzen. Und zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Orion. Orion ist, hat eine ganz eigene Energie, die sehr, sehr stark ist, die sehr durchsetzungsfähig ist. Orion verbinde ich vom Gefühl her auch immer so ein klein bisschen mit Erzengel Michael, weil es hier auch sehr, sehr stark um das Beschützen geht und um eine Gerechtigkeit. Dementsprechend haben Orion-Seelen auch immer das Bedürfnis, irgendwie sich für andere Menschen einzusetzen, haben aber auch, sind auch teilweise durchaus ein bisschen verkopft, weil sie, also auf der einen Seite verkopft, aber auf der anderen Seite auch durchaus emotional im Hinblick auf so starke, intensive Emotionen. Ja, also diese Sanftheit, die fällt ihnen ein klein bisschen schwerer, darf aber auch hier gelernt werden. So, das war ein Überblick zu den verschiedenen Seelenheimaten, die ich bis jetzt gechannelt habe. Vielleicht hast du bei dem einen oder anderen genickt und dir gedacht, boah, das passt ja total und irgendwie resoniert das total mit mir. Falls nicht, ist das auch überhaupt kein Problem. Wir sind alle gerade mitten im Prozess, all das kennenzulernen. Ja? Und es gibt Seelen, die das bereits seit Jahren wissen. Es gibt welche, die das jetzt erst herausfinden. Und wenn du selber gemerkt hast, hey, mich spricht da irgendwie nicht hundertprozentig etwas an, beziehungsweise ich kann es auch gar nicht einordnen, dann kommt das vielleicht auch noch. Jede Seele darf das ganz in seinem, beziehungsweise in ihrem eigenen Tempo und zum richtigen Zeitpunkt für sich erfahren. Dennoch möchte ich jetzt eine kleine Meditation für euch machen, einfach um in die Stille zu kommen. Durch meine Erzählungen natürlich habt ihr euch alle darauf sehr stark fokussiert, sodass man selbst eher im Konzentrationsmodus ist, wenn man so einen Podcast anhört. Aber deshalb möchte ich dich jetzt einfach mal bitten, die Augen zu schließen. Und wenn du magst, kannst du dich noch ein klein bisschen selbst massieren. Ja, das mache ich immer sehr gerne vor einer Meditation, um einfach, ja, ein bisschen lockerer zu werden und all die Energien, die sich bereits in einer Verspannung manifestiert haben, ein bisschen zu lockern. Also nimm gerne deine Hände an deine Schultern und knete dich ein klein bisschen durch, gerne mit geschlossenen Augen. Du kannst auch deinen Nacken ein bisschen kneten, ein bisschen massieren, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und dann darfst du einfach mal ganz entspannt atmen. Atme durch die Nase ein und durch den Mund ganz langsam wieder aus. Entspanne dich. Komme bei dir an. Und dann darfst du gerne eine Hand auf dein Herz legen und einfach mal hineinspüren in dein Herz, in deine Seele, in diese Wärme und in deine eigene Magie. Verbinde dich mit dieser Seelenenergie und du kannst sie dir wie so ein kristallines, silbernes, funkelndes Licht in dir vorstellen. Und du bist tief damit verbunden und es ist so kraftvoll und so stark. Es ist dein Seelenlicht. Und dann frage in Gedanken oder laut für dich: Liebe Seele, bitte zeige mir meine Seelenheimat. Und dann warte ab. Vielleicht kommt ein Wort. Vielleicht siehst du etwas vor deinem inneren Auge. Oder du weißt es einfach. Lasse diese Verbindung einige Momente auf dich wirken und gib dich dem hin, was du als erstes für dich wahrnimmst. Und wenn du bereit bist, bedanke dich ganz liebevoll bei deinem eigenen Licht für alles, was du gerade gespürt hast. Bedanke dich für dein Leuchten und für diese Möglichkeit, hier Mensch sein zu dürfen. Und dann komme ganz sanft in deinem Tempo wieder in deinem Körper an und öffne deine Augen. Egal, was du jetzt gesehen oder gespürt hast, vielleicht hast du auch einfach nur deine Verbindung mit deiner Seele genossen und wahrgenommen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein paar Einblicke geben zum Thema Seelenheimat. Vielleicht ein paar Fragen beantworten oder zumindest ein paar Fragen aufwerfen, ein paar Impulse geben, die dich auch die nächste Zeit begleiten dürfen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis ganz bald zur nächsten Podcast-Folge. Deine Anni. Akasha Story.